Ja, liebe Geschwister, dann einen guten Morgen nochmal von meiner Seite hier. Wir wollen ja fortfahren in der Betrachtung der Sendschreiben und ich würde gerne am Anfang den Text erstmal lesen und es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir den Text so parallel neben uns haben. Ich bin jetzt noch nicht in der Lage, euch da mit PowerPoint oder so auszuhelfen und die Verse einzublenden. Ich habe gedacht, weil die Sendschreiben sind ja sozusagen an die Gemeinden in Kleinasien gerichtet und wenn wir in Offenbarung 1 sehen, irgendwie, wo der Jesus so ein Vorwort hat irgendwie für die Gemeinden, würde ich das gerne noch am Anfang mit uns lesen. Ich würde gerne lesen, also aus Offenbarung 1 ab Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann würde ich gerne fortfahren und das Sendschreiben, was in der Betrachtung heute vor unseren Herzen und vor unseren Augen stehen soll, vorlesen. Das Sendschreiben an Thyatira, in Offenbarung 2, ab Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber, sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben es mit unserem Herrn und Heiland zu tun, der uns lieb hat, wie wir es in Offenbarung 1 gelesen haben. Und dieser Herr und Heiland, der schreibt in und an seine Gemeinden, die er gekauft hat mit seinem Blut, um ja, zu ihnen zu reden, um Dinge aufzuzeigen, über die er froh ist, aber auch er redet, um zu zeigen, wo Dinge geregelt und geordnet werden müssen. Der Jesus, der wacht über seine Gemeinde und ein Vers, der mir in der Zeit immer wieder der Vorbereitung durch den Sinn ging, war ein Vers aus Jakobus 4 und ich möchte den Verse 4 und den Vers 5 lesen. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Der Jesus, der hat uns seinen Geist gegeben, und wir Gottes Kinder sind, und er achtet und er guckt darauf nach dem Geist, den er uns gegeben hat. Und wenn da Dinge sind, die dazwischen kommen, die betrüben, der Jesus sieht das. Bevor ich anfange, in diese Verse einzusteigen, habe ich versucht, so im Anfang irgendwie mir ein Bild zu machen von dieser Stadttüre und vielleicht auch von dem, was es ausmacht, Teil dieser Gemeinde zu sein. Und leider habe ich immer nur Fragmente gefunden, was diese Stadttüre ausmacht. Sie war eine Stadt aus dem Altertum, wo wir finden, weit vor Christi, wo sie gegründet worden ist, wo sie diesen Namen Thyatira bekommen hat von einem Heerobersten, Seleukus. Und das wurde eine Garnisonsstadt, wo Militär untergebracht worden ist. Und wir hatten das letzte Mal den Sendschreiben von Pergamon gehört, und das war eigentlich so vorgelagert, 65 Kilometer vor Pergamon. Und diese Garnisonsstadt, die war dafür da, um so ein erstes Bollwerk darzustellen gegen Feinde. Ich habe gelesen, dass man in der Antike eigentlich nur von der Stadt gelesen hat, wenn sie eingenommen worden ist. Sie hatte keine natürliche Befestigung. Sie lag in einer Talebene und sie wurde immer wieder eingenommen. Wir befinden uns aber jetzt irgendwie circa 350, 400 Jahre später, und eigentlich ist es so die Hochzeit gewesen oder der Anfang der Hochzeit von Thyatira. Es war eine gewisse Sicherheit im Römischen Reich. Es war so eine gewisse Sicherheit, die da war, dass Geschäft, Handel und vieles wachsen konnte. Und in dieser Sicherheit hegte sich auch Thyatira. Und ich habe gedacht, von diesen Fragmenten, und ich mache das eigentlich ungerne so, ich behalte oft gerne Puzzlesteine für mich so zusammen und füge die eigentlich nicht so zusammen als Bild, aber ich möchte euch mal vielleicht ein Bild machen, wenn man durch Thyatira geht. Und ich denke, dass manchen, gerade von den Frauen, das Herz aufging. Es war ein Zentrum von allem Gewerke, was um Stoffe und Tücher anging. Es war Färberei da, es war Weberei da. Und wenn man durch die Straßen ging, dann hat man bestimmt diese ganzen Gewerke gesehen. Man konnte Tücher, Stoffe, Wolle, verschiedene Sachen kaufen, gefärbt, bunt, in allen möglichen Sachen. Es gab so Gewerke der Töpferei, es gab Bäcker, es gab Gewerke der Lederverarbeitung. Es wurde vieles dort verkauft und der Handel. Und wenn man so durch die Straßen ging, habe ich gedacht, durch die ersten Reihen, da konnte man viel Buntes sehen und man konnte viel sehen und auch Erfrischendes riechen. Es gab allerdings auch andere Sachen dort. Es gab einen Sklavenmarkt dort, es gab Handel dort. Es gab auch was besonders Wertvolles, und da gucken wir auch gleich kurz noch rein. Es gab dort Purpur und Purpurfärbereien, was eine Farbe darstellt, was bis heute das teuerste ist an Farbe, was es auf der Welt gibt. Es wird 1 Gramm Purpur heute für ca. 2.500 Euro gehandelt. Man bedarf weit über 1.000 Purpurschnecken, um 1 Gramm Purpur herzustellen. Ich habe auch gedacht, wenn man in die zweite Reihe durchgeht und hinter diese Gewerke guckt, dann ist auch manches da, was vielleicht nicht so erfreulich ist. Es ist mit harter Arbeit verbunden, es ist mit Gerüchen auch verbunden, die man wahrscheinlich in den Arkaden nicht so riechen konnte, wo die Dinge ausgestellt sind. Wenn Leder gegerbt wird, wenn Leder hergestellt wird, das ist ein unangenehmer Geruch, der da ist, durch die Gerbsäuren. Ich weiß nicht, ob sie es damals mit Eichenloh oder anderen Sachen oder schon Chemikalien hatten, gemacht haben. Selbst diese Purpurgewinnung und dieses Purpurfärben, da wurde diese Schnecken gekocht in Urin, und das war nichts Angenehmes. Und da steckte sehr viel dahinter. Aber steckte noch was dahinter. All diese Handwerke waren zusammengeschlossen, um irgendwie so eine Größe zu erreichen in Zünfte. Und diese Zünfte, die hatten ihre Bräuche und die hatten ihre Gepflogenheiten und die hatten ihre Feste. Und in diesen Festen kam vieles zum Ausdruck, was wir auch teilweise hier finden in diesen Versen, was in Thyatira angekreidet wird. Es wurden Bräuche gehegt, wo man Götzen huldigte, wo man verschiedenen Göttern anbetete und wo man in auch nicht schönen Dingen eine sexuelle Freizügigkeit hatte. Das war hinter dieser Fassade und das war eine Stadt, in der ja die Gemeinde groß wurde. Ich habe gedacht, es ist mutmachend hinzugucken, wo wir das erste Mal finden, wo jemand aus Thyatira zum Glauben kam. Das finden wir in Apostelgeschichte 16 und da lesen wir von dieser Purpurkrämerin, von der Lydia, wie sie zum Glauben kam. Und ich fand es unheimlich, den Vers jetzt gerade finden, Apostelgeschichte 16. Ab Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Wir merken schon, da diese verschiedenen Zünfte so verschiedene Götter anbetete, ich glaube, diese Frau, die suchte wirklich mit ihrem Herzen den lebendigen Gott. Wir finden was total Schönes und das, was eigentlich notwendig ist, um überhaupt mit Gott in Verbindung zu treten. Hier lesen wir, dass der Herr ihr Herz öffnete und dass sie dann Acht gab auf alles das von Wort Gottes, was gesagt worden ist vom Apostel Paulus. Also die Notwendigkeit, um mit Gott in Verbindung zu treten, um zur Gemeinde Jesu zu gehören, ist, dass der Jesus selber das Herz auftut, dass Gott das Herz auftut und dass man Acht hat auf das, was er von sich zu sagen hat. Und es ist für mich eigentlich schön zu sehen, dass diese Sachen auch einen großen Wachstum hatten in dieser Gemeinde in Thyatira. Ich möchte nochmal auf dieses kleine Bild, was ich euch mit Worten gemalt habe, von der Stadt zurückkommen. Ich habe mich unheimlich stark daran erinnert, als ich mit 13 oder fast 14 Jahren mein erstes Praktikum in einer Firma gemacht habe. Mein Wunsch als junger Mensch, als 13-, 14-Jähriger war es eigentlich gewesen, Elektriker zu werden. Und dann bin ich in einem großen Betrieb gewesen, die eine Elektrowerkstatt hatten. Und als ich reingekommen bin in diesen Betrieb, hatte ich eigentlich in meinem Herzen gemerkt, ich habe Abstand davon genommen, dort irgendwie meine Ausbildung zu machen. In allen Unterwerkstätten, die dort waren, waren Bilder gewesen, die mich erschrocken hatten und wo ich merkte, wenn man so mit den Auszubildenden redete, wenn man in deren Umkleide kam, kamen diese Bilder von nackten Frauen einem auch entgegen in diesen Umkleideräumen. Überall merkte man, es kam einem etwas entgegen von einer Art, von einem Wesen, was ich vorher so auch in der Schule nicht gekannt hatte, so massiv ist mir das entgegengeschlagen. Ich habe gesagt, ich möchte irgendwie einen kleineren Betrieb. Ich möchte nicht da rein. Irgendwie hat es mich dann zur Post verschlagen und ich habe gemerkt, viel anders ist das da auch nicht. Und ich habe gedacht, eigentlich bräuchten wir viel mehr vom Wort Gottes, viel mehr von diesem Bewahrenden und viel mehr, wie gehen wir damit um, mit Dingen, die uns entgegenschlagen, die Gott so nicht gewollt hat. Gott hat die Sexualität in die Ehe gegeben. Gott hat einen Raum dafür geschaffen, einen Schutzraum, wo eigentlich in der Bibel immer eigentlich eher eine gewisse Stille drum ist, was nicht ans Licht gezerrt wird. Und in dieser Stadt und hier selbst in der Gemeinde wurden Dinge ans Licht gezerrt, wo Gott eigentlich die haben wollte, wo das in einen geborgenen, in einen Schutzraum reinkommt. Wir kommen da gleich noch weiter drauf zu sprechen. Der Jesus stellt sich vor dieser Gemeinde und es muss irgendwie, glaube ich, für die in der Gemeinde was Erschreckendes sein. Noch nie hat, glaube ich, der Jesus sich so als Sohn Gottes dargestellt. Er wurde als Sohn Gottes erkannt. Er hat bestätigt, dass er es ist. Aber er stellt sich hier der Gemeinde mit der Autorität des Sohnes Gottes vor. Und Gott zu uns redet. Und wenn er diese Autorität hat und in diesem Lichte, dass der Jesus der Sohn Gottes ist, wer sind wir da als Menschen? Und er geht auch weiter in seiner Vorstellung und er sagt, er ist, der hat Augen wie Feuerflammen. Augen, die durchleuchten, die durchblicken und die ins Herz und bis ins Innerste hineinblicken können. Wir merken, dass auch nachher, wenn geschrieben wird, er ist derjenige, der Nieren und Herzen durchforst. Er schaut auf das, was im Inneren ist. Ich denke mal, dass die Geschwister auch die Briefe der anderen Gemeinden kannten und es ist erschreckend, dass der Herr sich so vorstellt. Und als drittes, was er so sagt, er hat Füße gleich glänzendem Erz. Das ist ein Blick, glaube ich, dieses glänzende Erz auf der einen Seite auf seine Heiligkeit, aber auch das, was er tut, mit seinen Füßen Gericht zu üben. Wenn wir dieses Bild in dem ersten Vers sehen, wie der Jesus sich vorstellt, möchte uns gerne auch aus Offenbarung 19 was vorlesen, wo einiges wiederzufinden ist von diesem Bild, so von dem Herrn Jesus, was uns hier vorgestellt wird. Ich möchte aus Offenbarung 19 die Verse 11 bis 16 lesen. Da wird so am Ende der Zeit der Jesus beschrieben und da steht, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem mit Blut getauchten Gewand und sein Name heißt Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Wir lesen ein paar Dinge hier in diesen Versen, die wir auch hier in diesem Buch finden. Und wir finden hier diese Füße des Gerichtes, womit er tritt und das Endgericht hält über diese Welt. Mit diesem Herrn Gott haben wir es zu tun. Und er schreibt an diese Gemeinde und das Erste, was er schreibt, ich kenne deine Werke. Und für mich ist das auf der einen Seite was sehr Frohmaches. Es ist ein Gott, der uns kennt. Der uns tief bis ins tiefste Innere kennt. Und wenn ich daran denke, wenn wir lesen in Johannes 10, dass er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und ich bin gekannt von dem Meinen. Unser lieber Bruder Wolfgang hat uns das oft vorgelesen. Er ist, der uns kennt. Und er ist der gute Hirte, der es gut mit uns meint und der treu ist. Und ich finde es wichtig, dass wenn wir es, wie wir es da lesen, er kennt uns und er ist gekannt von den Seinen. Und das ist, glaube ich, auch was sehr Wichtiges, auch heute Morgen kenne ich auch diesen guten Hirten, weil wir finden einige Verse auch geschrieben, wo der Jesus sagt, dass er kennt, aber dass das dann Menschen sind, die ihn nicht wollten, die ihn nicht aufnehmen wollten. Und er kennt sie durch und durch. Und hier wird uns aufgezeigt, was er kennt. Er kennt die Werke und er kennt die Liebe und er kennt den Glauben und er kennt den Dienst und er kennt das Ausharren. Und er kennt was, und das ist für mich so schön. Er sieht, dass die Werke, die sie tun, mehr sind die letzten Werke wie die ersten Werke, dass Wachstum da ist. Und das ist für mich was Frohmachendes gewesen, denn obwohl es das Römische Reich war, wo eine gewisse Friede, wo eine gewisse Ordnung war, heißt es nicht, dass alles einfach war. Es gab keine Sozialsysteme. Die Frau galt wenig in dieser Zeit. Und es war viel auch durcheinander da. Und das Wirken dieser Gemeinde war, in Liebe doch tätig zu sein, gute Werke zu tun, sich des anderen anzunehmen, hilfsbereit zu sein, zu dienen, statt nach Macht zu suchen und weiterkommen. Und sie haben ausgeharrt darin. Was für ein Lichtglanz in doch so einer äußeren Finsternis. Was für ein Vorantreiben dessen, was der Jesus hineingelegt hat durch die Wiedergeburt in diese Herzen dieser Geschwister. Was für ein Lob durfte der Jesus ihnen sagen. Und wenn du treu bist in dem, was der Jesus dir anvertraut hat, und das hat nichts mit einer Größe zu tun, das hat nichts damit zu tun, ob das sichtbar ist für andere, bleib weiter treu. Der Herr Jesus kennt das und der Jesus sieht das und er registriert das und er weiß darum. Er weiß um deine Gebete für andere. Er weiß um Dienste der Treue, die vielleicht kein anderer wahrnimmt, an deinen Nachbarn oder an anderen. Der Herr Jesus kennt dich durch und durch. Und das ist was, was uns froh machen kann, was dich und mich froh machen kann. Und wo wir bitte, bitte festhalten. Das sagt der Jesus am Ende dieses Briefes. An denen, die darin treu sind. Doch was du hast, halte fest. Ich lege da keine weitere Last auf dich. Halte daran fest. Bleibe weiter treu in dem, wo du stehst. Aber es ist nicht alles, was der Jesus zu sagen hat zu seiner Gemeinde dort, die sein Eigentum ist in Thyatira. Er sagt, und das ist für mich eigentlich im Zuhören einfach nochmal erschreckend, aber ich habe gegen dich. Und für mich ist da nochmal die Frage, wer ist damit angesprochen? Wer ist damit angesprochen, wenn der Jesus am Anfang schreibt und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe? Und hier schreibt er, und ich habe gegen dich. Ich glaube, dass in erster Linie die angesprochen sind in der Gemeinde, die eine Verantwortung, eine Last der Verantwortung für Gott aufs Herz gelegt worden haben. An die ist das gerichtet. Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Ich habe darüber nachgedacht und geguckt, was könnte dieses Wort gewähren noch heißen. Du erlaubst, dass das so ist. Du gestehst ihr zu, dass sie diesen Platz in der Gemeinde einnimmst. Und du hast die Verantwortung, da eigentlich gegen anzugehen. Dieses Weib Isabel, da wird, glaube ich, etwas uns berichtet. Ich weiß nicht, wie sehr wir das so irgendwie vor unseren Augen haben, wer Isabel war im Alten Testament. Wer sie war in den Zeiten der Könige. Und auch in der Zeit, wer angesprochen worden ist, um da Abhilfe zu schaffen. Isabel wurde von dem Ahab zur Frau genommen. Sie war eine Heidin und sie brachte Götzen mit in das Volk Israel rein. Und angesprochen wurde immer wieder von Gott auf ganz viele verschiedene Weisen der Ahab, ihr Mann. Wir kennen diese Geschichten, wie Elia zu dem Ahab kommt und was macht diesen Ahab aus? Und für mich war das nochmal so erschreckend, was Gott zu diesem Ahab sagt, der durch Isabel das ganze Volk Israel zum Fall brachte. Wo es dann heißt, es sind im Volk Israel noch 7000 Mann übrig geblieben, die vor den Götzen ihre Knie nicht gebeugt haben, die Gott treu geblieben sind, die an Gottes Wort und Zusagen festgehalten haben. Über den Ahab wird geschrieben in 1. Könige 21, Vers 25 bis 26. Ich lese uns das gerne. Es tat in der Tat keiner wie Ahab, keinen wie Ahab gegeben, der ist, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihm hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlieb, ganz wie es die Amoriter getan hatten, wie der Herr von den Söhnen Israel vertrieben hatte. Entschuldigung, mein schlechtes Lesen. Aber mich hat das getroffen. Er hat sich verkauft. Er hat sein Innerstes verkauft. Und es geht Gott um unser Innerstes. Es geht Gott um unser Herz. Und er hat wie kein anderer sein Herz verkauft, indem er Isabel genommen hat und indem er dadurch den Götzendienst im Volk Israel groß gemacht hatte. Ich hatte mal nachgelesen und in der Zeit, wo Ab groß geworden sind und wenn er in das verfeindete Nachbarland Israel geguckt hätte, was eigentlich auch so zum Volk Gottes gehört hat, hätte er eigentlich sehen müssen, wie ein anderer König ganz anders gehandelt hat. Das war der Asa. Da war Götzendienst im Land und er beseitigte die Altäre bis auf die Höhen, die wichen nicht. Aber er richtete ganz sein Herz danach, das zu tun, was Gott wollte. Und er setzte sogar seine eigene Mutter nach Seite, die diesen Götzendienst groß ja mit ausbreitete. Und er setzte Gott wieder an die Stelle ein, ja, an diesen Platz, wo Gott ja eigentlich sein wollte im Volk Israel, im Volk Juda. Entschuldigung, ich habe das jetzt vertauscht. Der Ab war in Israel und in Juda war der Asas. Er hat sich verkauft und was das so bedeutet und was der Ab dort zuließ und was hineingekommen war in das Volk Israel, das war ähnlich, was hier zugelassen wurde und was hier in die Gemeinde Gottes hineingekommen ist durch diese Frau. Und es wird als erstes aufgezeigt, dass sie sich eine Prophetin nennt und die Knechte lehrt. Wir finden es im 1. Timotheus 2, Vers 12 wird uns beschrieben, dass es der Frau nicht erlaubt ist, in der Gemeinde zu lehren. Es war Wort Gottes. Es war was, wo aufgezeigt worden ist, wie Gottes Geist nicht wirken möchte und auch nicht wirken tut in der Gemeinde. Hier war eine offene Tür gewesen, dass eine Frau diesen Platz einnehmen konnte, zu lehren und andere mit hineinzureißen in eine Art Unzucht zu treiben und Götzendienst zu tun. Und ich glaube, das ist beides so gemeint, wie es hier geschrieben ist, dass das wirklich so stattgefunden hat in der Gemeinde, dass das, was außerhalb in der Stadt wahrscheinlich gang und gäbe war, mit hineingekommen ist in die Gemeinde durch eine Lehre, die diese Frau vertreten hat. Und eine Lehre in dieser Zeit war eigentlich diese Lehre der Nikolaiten. Wir hatten bei dem letzten Sendschreiben ganz kurz davon gehört. Da hören wir davon in dieser Lehre, dass wenn man errettet ist, die Seele und das Innere errettet ist, aber man mit dem Körper und mit dem Leib tun kann, was man will, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und dass das so weit ist und wenn wir hier weiter in den Versen gucken, das wird dann beschrieben, dass die, welche die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, dass sie dazu verführt worden ist, so tief darin einzusteigen in das, was verführt und wegzieht von Gott, die Tiefen des Satans. Das sind Sachen, die eigentlich für uns kaum vorstellbar sind, dass sie zusammenpassen in eine Gemeinde. Dass da Glaube ist, dass da Liebe ist und dass da Werke der Liebe und Ausharren sind und dass da gleichzeitig was Platz hat. Und ich würde sagen, die Ältesten dieser Gemeinde und die doch das Sagen hatten, da wurde gesagt, ich habe gegen dich, dass du das gewähren lässt, dass du es zulässt, dass das Platz hat in der Gemeinde Gottes, dass du zugelassen hast, dass dieses Platz hat. Und ich denke, dass wir uns in der Art und Weise, wie bedeckt das von Gott hier auch geschrieben wird, auch dieses Grausame, was stattfindet, trotzdem in dieser Bedecktheit mal ganz kurz damit beschäftigen. Weil gerade diese beiden Dinge, die uns hier beschrieben werden, sind Dinge, die wirklich der Kraft und des Willensentschlusses bedürfen und des Zutun Gottes bedürfen, dass man von diesen Dingen freikommt. Dass Gott dann wieder die Herrschaft neu bekommt in dem Leben eines Gläubigen. Und deshalb werden auch die diesem nachgefolgt sind und die sich da in die Irre haben leiten lassen, aufgerufen, wirklich Buße zu tun von diesen Werken. Und Gott unterscheidet und gibt eine unheimliche Klarheit rein. Ich versuche, ein paar Schritte davon weiterzugehen, geben. Die Klarheit ist einfach dieses Urteil, was er über diese Isabel sagt. Er hat gesagt, ich habe sie schon aufgerufen zur Buße und sie wollte nicht. Und der nächste Schritt, den Gott gehen wird, sagt er, und ich werde sie auf ein Bett werfen. Also es ist ein ganz eigenes Handeln mit dieser Isabel, die diese Lehre vertritt und die andere verführt und mit hineingerissen hat, dass Gott schon eigentlich ein ganz klares Urteil gefällt hat. Sie hatte ihre Zeit gehabt, Buße zu tun. Jetzt wird sie auf ein Bett geworfen und ich glaube, dass es ein Bett der Krankheit und des Gerichtes und vielleicht auch ein Sterbebett sein wird, wo sie weggenommen wird, dass einfach sie nicht willig war und den Raum, den Gott ihr eingeräumt hat, nicht wahrgenommen hat, umzukehren. Und wird von denen berichtet, sie sich verführen lassen haben und sie werden aufgerufen, Buße zu tun von ihren Werken. Einmal so reingezogen wird, und für mich war das so, ich habe das ganz am Anfang euch berichtet, wie ich so mit 13, 14 Jahren in diesem Praktikum war, wo so gewaltsam Bilder auf mich zuströmten und auch ein Umgang mit Dingen, die Gott in diesen Raum der Ehe gegeben hat, wo Sexualität gelebt werden darf nach Gottes Willen, wo was in einer Weise so in die Öffentlichkeit gezogen wird. Wenn man da weggerissen worden ist, ich musste an den David denken. Er wurde weggerissen mit seinen Augen. Er wurde weggerissen und hat dort gesehen, die Frau des Urias. Und es ging Schritt für Schritt weiter. Und wo ihm dann der Nathan begegnet, ihm gezeigt wird an diesem Gleichnis von diesem reichen Mann, der viele, viele Tiere hatten und dass er dieses Tier des Armen nahm und schlachtete das einzige, um seine Gäste zu bewirten. Dann fällt er das Urteil über diesen Mann und er merkt gar nicht, wie selber er das Urteil über sich fällt. Er merkt gar nicht, wie sein Herz über diese vielleicht 2 Jahre weit weggezogen worden ist aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus. Wie Psalmen uns das beschreiben, wie sein Herz schmachtete, wie ausgetrocknet es war, wie wenig da war von den Wirkungen Gottes seines Herzens. Und es bedurfte des Schrittes der Buße und des Zerreißens der Kleider, um wirklich umzukehren. Es bedarf, glaube ich, diesen Willensakt. Willensakt, wenn man einen Weg eingeschlagen hat, der in die falsche Richtung geht und der einen dann gefangen nimmt und gerade in der Sexualität und allem, was damit zu tun hat, in den Gedanken, in dem Blicken, in dem Zulassen von wirklichen Dingen, die Gott nicht meint. Gott hat nur einen Schutzraum dafür gegeben, Ehe zwischen Mann und Frau. Es bedarf einer echten Buße und einer Umkehr, dass man das hasst, dem man vorher nachgegangen ist. Umkehr heißt eine Gesinnesänderung, dass mein Sinn in eine ganz 180 Grad gekehrte andere Richtung geht. Gott gibt diesen Raum zur Buße. Gott redet auch in so einer Deutlichkeit und stellt sich, und der Jesus stellt sich in so einer Deutlichkeit vor, um einfach Herzen aufzurühren, um diesen Raum zu einer Umkehr zu geben. Und ich glaube, es kommt etwas daneben, was wir ganz schnell denken, das hat mit uns nichts zu tun. Ich glaube, das hat viel mehr mit uns zu tun, wie wir denken. Und dass sie Götzenopfer aßen. Wir denken, glaube ich, schnell so irgendwie an den Fleischmarkt und an dieses Schreiben vom Apostel Paulus, ja, dass man nicht prüfen soll, wo das Fleisch herkommt. Aber wenn jemand sagt, irgendwie ist es ein Götzenopfer, dass man um des Gewissens willen des anderen es nicht tut. Ich glaube, dieses Götzenopfer und Essen hatte was damit zu tun, dass man einen Anteil hatte an den Bräuchen. Und wenn ihr diese Geduld habt, diesen ganz kleinen Schritt nochmal mit mir zu gehen ins Alten Testament und Gott geopfert worden ist, dann bedarf es eigentlich, dass man diese Zeit eigentlich eines ganzen Tages damit verbrachte, dieses Opfer Gott zu bringen und war mit Gott beschäftigt. Und dann durfte man Anteil haben an diesem Opfer und mitessen. Götzen wird in der Bibel und übersetzt auch beschrieben mit Nichtiges, etwas, was nichts ist. Wie schnell sind wir reingezogen mit unserem Inneren, dass wir Speise haben an Nichtigen und dass wir damit unser Leben und unser Herz füllen. Da bin ich mit betroffen, wahrscheinlich du auch mit. Gefüllt mit Nichtsen, mit Nichtigen. Ich war ziemlich früh in der Ausbildung, da hatte mir ein Kollege, der viel Geld hatte und ganz einfach lebte, mir gesagt, es ist mir so egal. Ich kann mich am Tag nur einmal satt essen, ob mit Bratkartoffeln oder Kaviar. Das habe ich mir behalten. Und wenn wir uns sättigen mit Nichtigen, können wir uns nicht noch einmal sättigen damit Guten. Dann ist unser Herz erstmal davon voll und gefüllt. Wir haben unsere Zeit vergeudet damit. Und unser Innerstes bleibt voll davon und ist erstmal so leer für die Dinge von Gott. Götzen, Opfer, Essen, das wurde aufgenommen ins Innere und damit wurde der Bauch gefüllt. Und ich glaube, dass wir das auch übertragen sehen müssen. Womit füllen wir unser Herz und unsere Seele, unser Innerstes? Wir finden das in diesen Zeilen hinterher. Er ist derjenige, der Nieren und Herzen durchforscht, der wirklich da diesen Einblick drin nimmt. Nehmen wir das mit, denken wir darüber nach. Also ich habe da sehr lange darüber nachgedacht, wie viel Nichtsiges hält uns gefangen und hält uns ab davon, dass wir wirklich unser Herz füllen mit Gutem, füllen mit Gottes Wort. Wir können uns waschen, wir können uns reinigen davon. Und wir finden eine Waschung, eine Reinigung, dass Gottes Wort uns wäscht und reinigt. Und das bedarf einer Beschäftigung. Das bedarf, dass es das herausnimmt, weil wir es hineinnehmen, Gottes Wort in unser Leben. Und dass das ihren Platz, das Nichtige, unter der Vergebung bekommt. Ich glaube, dass wir und unsere Familie da irgendwo nicht außen vor stehen von diesem Reden, was auch zu Türer gesprochen ist. Und es ist ein Aufruf da. Wir haben gesehen, dass ein Gerichtsaufruf da ist für die Isabel. Wir lesen was, dass es Kinder gab, der Isabel. Und ich glaube, dass es sowohl leibliche wie geistliche Kinder wahrscheinlich gab. Die Kinder dieser verkehrten Lehre waren, die gedacht haben, ich kann dieses Heidnische und Gott unter einen Hut bekommen. Auch die sind hingegeben worden zum Gericht Gottes und zum Tod. Wir finden sehr Parallele zum Ahab. Der Ahab tat Buße und er sagt, Weg dieser Buße. Und die war, ich denke, keine Buße zum Leben. Es war eine Buße von dem Reden Gottes. Und Gott hört auf diese Buße und schiebt das Gericht in die nächste Generation, was er über Ahab aussprechen ließ. Wo kein Leben ist, und wir finden auch etwas, die werden gerichtet werden nach ihren Werken. Wenn wir in Offenbarung 20 nach dem Richten der Werke gucken, dann wird jedem das zuteil, wie er behandelt hat im Leben. Aber es bringt kein Leben hervor. Es wird ein paar Zeilen später geschrieben, es kommt darauf an, im Buch des Lebens gefunden zu werden. Es kommt darauf an, wie eine Lydias getan hat, die den Herrn gefunden hat, die ihr Herz dem Herrn aufgetan hat und die wirklich den Herrn Jesus aufgenommen hat in ihr Herzen. Es kommt darauf an, dass der Herr Jesus im Herzen ist und nicht, dass man irgendwelche Werke getan hat. Und deshalb ist an die, die wirklich Leben haben, dieser letzte Aufruf, doch, dass die daran keinen Anteil hatten und die wirklich davon umgekehrt haben, Buße zu tun haben, festhalten sollen bis ans Ende. Und das bewahren, was sie angefangen haben, was verborgen ist in dem Herrn Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Es geht um unser Herzen. Es geht darum, wie wir unseren Leben ausrichten. Es geht darum, dass wir Willensentschlüsse fassen in unserem Leben und Dinge entfernen und eine Kehrtwende bringen, wenn Dinge Anteil hatten in unserem Leben, die dort nicht hingehörten. Und der Jesus, der sagt was er dann tun wird. Ich lese mal ab Vers 25. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet? Ich glaube, die Isabel, die hatte versucht, Macht und Einfluss zu bekommen über Menschen und Herzen. Und sie ist dahingegeben in das Gericht Gottes. Aber denen, die treu sind und die nachfolgen, denen wird Gott einmal Macht geben. Eine Macht, wie hier beschrieben ist, die man Jesus selber übergeben worden ist. Und der Jesus wird denen Anteil geben, dass sie hüten mit eisernem Stab. Gott gibt und der Jesus gibt Anteil an seiner Macht denen, die treu sind und denen, dieses Wort muss man eigentlich betonen, die überwinden. Das ist nicht was, was von alleine kommt. Das ist was überwunden werden muss. Da ist was, wo man sich zu durchdringen, wo man zu hindurchdringen muss. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, wenn Dinge auf mich einströmen, wenn Dinge nicht unter bringen konnte. Da bin ich anfangs mit dem Fahrrad, später mit dem Auto in den Wald gefahren. Und ich bin im Gebet durch den Wald gegangen, habe mein Leben, wie es ist, meinem Herrn und Heiland vor die Füße gelegt und habe den Wunsch ihm geäußert, ja, dass er darin Raum und Platz hat. Ich kann die Worte und das Einzelne nicht mehr so nachgeben. Es ist viele Jahre her. Aber wenn Dinge auf einen einströmen, Gott auf offenbart, es muss überwunden werden und man muss Zeit damit mit Gott und mit dem Herrn und Heiland, dem Herrn Jesus verbringen. Wenn Dinge nicht in Ordnung sind, es muss überwunden werden und es muss geklärt werden, göttlich geklärt werden. Also denen gibt ihr diese Macht mit zu herrschen und er wird ihnen das geben, was er von seinem Vater empfangen hat. Und er wird den Morgenstern geben. Das ist der Stern, ja, so wird der Jesus uns selber beschrieben als Morgenstern. Aber es bezeichnet auch was von diesem neuen Morgen, von diesem Aufgang des neuen Morgens, dass ein Neubeginn sein wird in der Ewigkeit, wo alles andere nicht mehr da sein wird. Und der Jesus, der möchte uns Anteil geben an diesem neuen Morgen, wo Gott alles in allem ist. Er möchte uns Anteil geben, dass wirklich alles von ihm erfüllt ist und durchleuchtet ist und wo eine Ewigkeit in einer Gemeinschaft und einer Herrlichkeit mit ihm beginnt. Ja, ich möchte nicht jetzt zusammenfassen. Es sind Fragmente gewesen und ich möchte euch bitten, einfach vielleicht auch nochmal reinzuhören oder über den ein oder anderen Vers nochmal nachzudenken. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Vers aus dem Brief von Petrus aus 2. Petrus 1, Vers 19, wo es auch um diesen Morgenstern geht. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift, ja, soweit eigentlich Gottes Wort, aus eigener Deutung geschieht. Der Jesus wird uns aufgehen als Morgenstern und wir dürfen festhalten an seinem Wort und an der Gemeinschaft mit seinem Wort.